Ja, da haben wir ihn also wieder, den ersten Advent. Einiges, was wir damit verbinden können, haben wir ja schon gehört und gesehen. Und für viele sieht das ungefähr so aus. Endlich mal zur Ruhe kommen, die Zeit genießen, es sich so richtig gemütlich machen, mit und ohne Kekse, passende Getränke und so weiter. Das ist natürlich nicht alles. Für manche sieht Advent auch ungefähr so aus. Was es jetzt alles zu tun gibt, Hilfe, Weihnachten kommt, völlig überraschend. Und wo soll ich alles herkriegen und so weiter und so fort. Beides sind aber nicht die ausschließlichen Möglichkeiten. Advent hat noch einen ganz anderen Sinn. Und darum soll es heute Morgen gehen, ums Advent-Erwachen. Dazu lese ich uns ein paar Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 13, ab Vers 8. Da heißt es, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Advent, erwachen. Ja, das kann man jetzt auch schon wieder unterschiedlich hören. Ich meine diesen zweiten Teil, erwachen. Sieht das so aus? Wenn man doch lieber gemütlich liegen bliebe, ja, ich sehe schon, manche gucken ganz verständig, aufstehen als notwendiges Übel, wer weiß, oder man weiß vielleicht zu genau, was einem alles so bevorsteht. Aber erwachen kann auch ganz anders aussehen. Also mehr so. Ach, endlich wird's Tag, ich habe mich schon so drauf gefreut. Los geht's. Das Bild sollten wir lieber die ganze Zeit vor Augen haben, wenn es ums Advent-Erwachen geht. Zunächst mal spricht der Apostel Paulus hier vom Erwachen der Liebe. Römer 13 ist eigentlich mehr so bekannt für die Aufforderung an Christen, in Staat und Gesellschaft die Pflicht zu tun. Und an Advent denkt da erstmal keiner. Ist aber eine wichtige Sache. Ohne dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen, kann es nicht gehen. Nicht in der Familie, nicht in der Schule, nicht in der Wirtschaft, im Job, wo immer, in der ganzen Gesellschaft. Wir alle leben eigentlich dadurch und davon, dass jeder seinen Beitrag leistet und seine Pflicht erfüllt. Und Christen, die tun das auf jeden Fall. Eins der festesten Worte außerhalb der Bibel in der Welt wird, glaube ich, nur immer wieder mündlich überliefert. Das lautet: Nirgendwo wird mehr gelogen als auf der Beerdigung und beim Finanzamt. Für Christen? No go. Die haben das hinter sich, zu einem Nachfolger, einer Nachfolgerin Jesu passt das nicht. Selbst die Straßenverkehrsordnung ist in weiten Teilen auch für Christen gültig. Man muss sich an vieles halten, man sollte etliches beachten, aber irgendwann ist ja auch Schluss. Irgendwann habe ich meine Pflicht erledigt und dann ist gut. Es gibt Vorschriften, ich kann sie einhalten und ich kann sie auch irgendwann abhaken. Mit der Liebe ist das anders. Die Liebe ist nie zu Ende. Die Liebe ist nie erledigt. Habe ich abgehakt, ich habe dich jetzt genug geliebt. Was sind die Punkte, die ich erfüllen muss? Jetzt bin ich damit fertig. So sieht es in der Liebe nicht aus. Die Liebe entbindet uns nicht von den Verpflichtungen. Sie geht aber von sich aus weiter, wo die Pflicht schon lange fertig ist. Da legt die Liebe erst richtig los. Und das ist die Freiheit, von der Jesus gesprochen hat. Von sich aus gerne zu tun, was gut ist für den Nächsten und letztlich auch für einen selbst. Advent-Erwachen hat was mit dem Erwachen der Liebe zu tun und mit dem Erwachen der Hoffnung. Für Menschen, die mit Jesus leben, erschöpft sich das Leben nicht in den Wünschen und Sorgen dieser Welt. Der Alltag, in dem wir alle drinstecken, ist nicht alles. Es gibt so viel erschöpfte Menschen, die viele Wünsche haben und mehr so zunehmend vor einem Haufen Enttäuschungen stehen, weil dann bestimmte Dinge nicht gehen oder weil sie dann eben doch einfach mal weg und zu Ende sind. Ja, und was soll dann kommen? Das Leben mit Jesus ist nicht abhängig von all dem Plus und Minus, was wir gerne haben und was wir lieber vermeiden wollen. Jesus Christus kommt. Das ist unsere Hoffnung. Er kommt als Herr und er kommt als König. Ohne diese Erwartung ist ein Leben als Christ überhaupt nicht denkbar. Und diese Hoffnung wird wach im Advent. Wenn Jesus kommt, dann sehen wir, dass alles hier in dieser Welt im wahrsten Wortsinn verschwindend gering ist. Nach so vielem wird kein Hahn mehr krähen, wenn er da ist, wenn wir sehen, was kommt. Vergleich dazu ist hier alles andere ein Nichts. Und wir wissen, dass es Zeit ist, höchste Zeit aufzuwachen und dem neuen Tag entgegenzugehen. Und zwar fröhlich, gerne. dürfen uns auf das freuen, was da kommt. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, wenn wir es nicht kennen. Wir kennen ihn, der kommt, und wissen, dass von ihm nur Gutes ausgeht. Erwachen der Hoffnung, das ist Advent erwachen, und es bringt dann auch ein aufgewecktes Handeln mit sich. Wenn ich mich so umschaue, ist heute Morgen kaum jemand im Schlafanzug erschienen, und auch sonst, was zur Nacht gehört, haben wir hinter uns gelassen. Und im übertragenen Sinn soll das für unser ganzes Leben, für unseren Alltag gelten. Zur Nacht gehörte dieses Schwelgen und die Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifungen. Zur Nacht gehört auch der Streit, der Neid, die Eifersucht. Es ist zu Ende. Ich glaube, wenn man vor etlichen Jahren so ein Wort wie Unzucht in den Mund genommen hätte und von Saufen und Fressen gesprochen, dann hätte es geheißen, was soll's, da haben wir doch sowieso nichts mit zu tun. Da sind wir uns doch alle einig, sowas machen irgendwie ein paar wenige Asoziale. Inzwischen sieht das ein bisschen anders aus. Das gutbürgerliche Scheinchristentum hat sich längst als das herausgestellt, was es ist. Ein hohles Nichts. Schneller verdampft als ein einzelner Eiswürfel im Hochofen. Zustände wie im alten Rom war früher mal so ein Ausruf, wenn einem was nicht gefällt. Entweder sind wir schon dabei oder auf dem Weg dahin und haben es längst in den Herzen. Apropos altes Rom. Kennst du Augustinus? Keiner muss jetzt die Hand heben. Aber ich wette, die meisten würden sagen, ich habe den Namen schon mal gehört, oder? Ein bemerkenswerter Mann aus dem 4. Jahrhundert, und wir würden seinen Namen im 21. Jahrhundert garantiert nicht kennen, wenn ihm nicht was passiert wäre. Er lebte im alten Rom bzw. im Römischen Reich und den entsprechenden Zuständen. Das hier war sein Alltag. Auch wenn man sich daran aufgeilt, wie andere sich vor Publikum kaputt kloppen. Und viele andere Dinge waren für ihn ganz selbstverständlich. Das ausschweifende Leben, wie es damals eben üblich war und wie er es sich auch leisten konnte. Er hatte eine gläubige Mutter, eine Christin, die lange darum gerungen hat, dass ihr Sohn möchte zum Glauben finden. Er hat eine Menge gewusst, das war ein hochgebildeter Mann. Aber eines schönen Tages hörte er eine Stimme, die sagte, nimm und lies. Und dann liest er diese Verse. Diese Verse haben diesen Mann auf die Spur gebracht, Jesus nachzufolgen. Und das, was danach kam, das war das Entscheidende an seinem Leben. Wohlgemerkt, man muss natürlich nicht jede seiner Überzeugungen teilen, aber der ist ein wahrer Christ geworden und hat vielen ganz sinnvoll den Weg gewiesen. Er legte von da an ein aufgewecktes Handeln an den Tag und konnte das Alte ja mit ganzer Vehemenz auch ablegen. Aufgewecktes Handeln, darüber könnte man natürlich sehr viele Vorträge halten, machen wir hoffentlich auch regelmäßig. Hier stehen so ein paar Ausdrücke, die müssen wir uns ein bisschen ranziehen. Paulus spricht hier von Waffen des Lichts, ohne zu erklären, was das eigentlich ist. Der einfachste Weg ist immer, man schaut sich Jesus an. Was hatte der für Waffen des Lichts? Brauchte der überhaupt Waffen? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, was den heftigsten Widerstand als Erstes ausgelöst hat, das waren die Wunder, die er tat. Dass er Menschen geheilt hat. Menschen haben ihn sofort dafür gehasst, bis aufs Blut. Im wahrsten Wortsinn. Für das Gute, was er getan hat. Seine Wohltaten waren Waffen des Lichts, die brachten sofort Widerstand hervor. Jesus hat gebetet. Seine Gebete waren Waffen des Lichts. Irgendwann gab es mal so einen jugendlichen Schlager. We want to see Jesus lifted high. Und da heißt es, jedes Gebet soll bei uns wie eine schlagkräftige Waffe sein. Sich zu ihm zu bekennen, das löst etwas aus. Weiterzugeben, was er gesagt hat. Fantasievoll in der Liebe zu sein, ist ein Fortschreiten des Guten und das bekämpft immer das Böse. Waffen des Lichts. Die gelebte Liebe fängt natürlich nicht erst beim Wunder an. Du brauchst nicht, wer weiß was, vollbringen. Manchmal ist ein kleines Fünkchen, ein kleines Körnchen sehr viel wert. Seine Art zu lehren, Menschen auch zu warnen, Menschen zu mahnen, Menschen zu ermuntern, Waffen des Lichts. Und die größte Waffe? Zurechtbringen durch Vergebung. Zieht sie an. Zieht den Herrn Jesus Christus selber an. Das ist auch eine eigenartige Formulierung. So sage ich es ja normalerweise nicht. Gemeint ist damit, sei ganz eng mit Jesus verbunden. Das bedeutet, nichts zu tun, wo er nicht mit dabei sein könnte. Menschen, die einen gewissen Schlag haben, so wie ich, denken dann immer gleich an fehlerfrei und ich muss vollkommen sein und boah, wenn Jesus dabei ist, peng, der klopft mir immer gleich auf die Finger. Nein, macht er gar nicht. Er weiß, dass wir Menschen sind und dass wir auch fehlerhaft sind. Aber zu tun, was wirklich in seinem Sinne ist. Nichts, wo er nicht mitgehen könnte. Ja, und schließlich gehört zu dem aufgeweckten Handeln auch, das Fleisch nicht zu pflegen zur Erregung von Begierden. Boah, so sag ich es ja normal auch nicht. Manche Leute haben gedacht, na ja, Fleisch ist ja Körper und man soll nicht so viel für sich tun, dass irgendwelche Begierden geweckt werden. Ich halte das für ein bisschen irrtümlich, missverständlich, mindestens mal. Fleisch bedeutet eben häufig nicht Körper, sondern die Natur, das Wesen. Ich sag mal so, der verirrte Umgang mit Essen und Trinken, der verirrte Umgang mit unserer Sexualität, das zerstörerische Verhalten in Beziehungen, das tut uns weder körperlich gut noch seelisch. Paulus warnt hier nicht vor übertriebener Körperpflege, sondern dem nachzugehen, was die alte Natur fordert. Was dann ichhaft ist und mir am Ende überhaupt nicht bekommt. Wieder die Frage, wo kommt Jesus mit? Also wenn du es magst, kommt Jesus auch mit dir auf den Weihnachtsmarkt. Und dann trinkt er auch einen Glühwein mit dir. Manche Leute haben das ihm damals ganz böse angekreidet, dass er so einer ist, der sowas machen würde. Hat ihn nicht gejuckt, er fand das okay. Aber er wird nicht mit dir nach dem dritten Glühwein ins Auto steigen. Zumindest nicht, wenn du am Steuer sitzt. Er wird vieles von dem, was Menschen machen, nicht mitmachen. Es gilt an der Stelle, wach zu sein und immer wacher zu werden, um dieses aufgeweckte Handeln einzuüben und zu leben. Advent hat ganz viel mit Wachwerden zu tun und ich wünsche mir das für mich selbst und gönne das hier jedem anderen auch. Bewusst durch diese Tage und Wochen zu gehen, aufmerksam auf das, was er uns zeigt. Ich halte jetzt mal einen Moment inne und dann beten wir miteinander. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als wahrer Mensch. Danke, dass du zu jedem kommst, der dich haben will, dass du jetzt auch zu uns kommst mit deinem Wort, mit deinem Geist. Wir danken dir, dass du uns versprochen hast, sichtbar wiederzukommen, als der Retter und Richter der ganzen Welt. Danke, dass du uns aufwächst, dass du uns Hoffnung schenkst, dass wir deinem Tag froh entgegengehen können und darum auch wirklich alles loslassen, was zur Nacht gehört hat. So bitten wir, vergib uns unsere Schuld, dass wir oft noch so müde sind in unserer Lieblosigkeit, dass wir so oft noch mit dem befasst sind, was gar nicht wichtig ist, dass wir so wenig von dem weitergeben, womit du uns beschenkt hast. Bitte, lieber Herr, verhilf uns zur Einsicht. Lass uns deine verändernde Kraft an unserem Leben entdecken. Hilf uns zu einem ganz konkreten, aufgeweckten Handeln. Öffne unsere Augen für die Menschen, denen wir Liebe zeigen können. Hilf uns, dass wir auch anderen die Augen öffnen können für die Hoffnung, die du schenkst. Und dass das, was wir tun, das, was wir sind, ein Gebrauch der Waffen des Lichtes ist. Danke, dass du uns viel mehr schenken kannst, als wir uns vorstellen, als wir dir sagen können. Bitte bewege du unsere Herzen heute und in dieser ganzen Adventszeit. Amen.